Wolf Podcasts. Scott vorgegeben hat zum Einstieg und er hat vorgeschlagen als Ausgangspunkt diesen schmalen Band von Colin Crouch, Post-Democracy, zu wählen. Jetzt muss ich gestehen, dass ich dieses Buch nicht kannte, habe mittlerweile allerdings nur die allerbesten Assoziationen daran. Ich habe es nämlich im Sommer auf einer wunderbaren toskanischen Fattoria gelesen mit Blick auf die Hügel bei Siena und werde mich deswegen immer, wenn ich den Band sehe, an diesen schönen Urlaub erinnern. Und ich werde mich das legen, meine Profession als Journalist und auch mein Forschungsinteresse als Politikwissenschaftler vor allem mit jenen Argumenten von Crouch auseinandersetzen, die er der politischen Kommunikation, den Medien und ihren Konsequenzen für das politische System gewidmet hat. Und ich habe, muss ich zugeben, mit diesem Teil des Buches und mit diesen Thesen ein Problem. Ich glaube, man kann Colin Crouch normativ zustimmen. Also tatsächlich wäre mehr Partizipation durch mündige Bürger, die sich nicht primär als Konsumenten verstehen, an einem offenen politischen System, das nicht durch ökonomisch motivierte und neofeudalistisch agierende Eliten beherrscht wird, wünschenswert. Da werden sich, wird wahrscheinlich kaum jemand widersprechen, aber empirisch kann ich Colin Crouch in seinem Buch kaum folgen. Ich möchte sogar behaupten, er unterliegt einer grundsätzlichen Fehleinschätzung, die ich einen nostalgischen Trugschluss nennen möchte. Und der Kern dieses Trugschlusses besteht in der vereinfachten These, dass früher alles besser war. Oder ganz konkret bei Crouch in Sätzen, wie ich zitiere, im größten Teil Westeuropas und Nordamerikas hatten wir unseren, Zitat, demokratischen Moment etwa in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und er begründet diese angebliche Blütezeit der Demokratie recht allgemein und ohne konkrete Daten mit der hohen Wahlbeteiligung und spricht von einem, Zitat, hohen Niveau weit verbreiteter politischer Involviertheit in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren in den USA und Westeuropa, wie gesagt. Ein ähnlich positives Bild zeichnet Crouch auch von den Medien der damaligen Zeit. Ihre Sprache sei der Komplexität politischer Diskussionen angemessener gewesen als der Soundbite-Journalismus der letzten Jahrzehnte und diese besseren Zeitungen seien auch von viel mehr Menschen gelesen worden und die hätten dann wiederum bessere Voraussetzungen gehabt, am politischen Diskurs zu partizipieren. Später hätte dann die Werbe- und Überzeugungsindustrie die Oberhand gewonnen, nicht mehr rationale Argumentation, sondern Werbung, affektive Appelle würden seither Politik und die Berichterstattung darüber beherrschen. Und dazu käme noch eine bedenkliche Personalisierung von Wahlkampagnen, die Crouch eigentlich als, Zitat, Charakteristikum von Diktaturen ausmacht. Jetzt ist diese Klage über den bedenklichen Zustand heutiger politischer Kommunikation nicht falsch und ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber Crouchs Grundkonzept von einer Postdemokratie, die ja eben voraussetzt, dass es tatsächlich eine Ära der Demokratie gegeben hätte, die sich seither aufgelöst hat, die halte ich für empirisch schwer haltbar und jedenfalls gar nicht für die Zeitspanne, die Crouch definiert. Weil worin hätte denn dieser demokratische Moment vor 50 bis 60 Jahren bestanden? In einer höheren Wahlbeteiligung? Das scheint mir allein ein ziemlich schwacher Indikator für politische Partizipation zu sein. In Österreich zum Beispiel lag die durchschnittliche Wahlbeteiligung bei den drei Parlamentswahlen, die es in den 1950er Jahren gegeben hat, bei durchschnittlich 95,3%. Das ist tatsächlich heute unvorstellbar. Aber diese Wähler haben ständig das Gleiche gewählt. Die traditionellen Großparteien haben bei allen drei Wahlen zwischen 83% und 89% bekommen, zusammengenommen. Bis Ende der 1970er Jahre ist dieser Anteil sogar auf über 90% gestiegen. Der Anteil der Wähler mit starker Parteibindung lag in den 50er Jahren bei 71%, der Anteil der Parteimitglieder bei unglaublichen 27% der Wahlbevölkerung, ein in Europa und, soweit man weiß, weltweit einmaliger Wert. Politische Positionen und Wahlentscheidungen entstanden nicht im angeblich so hochstehenden öffentlichen Diskurs, den Crouch da, wie ich finde, nostalgisch verklärt beschreibt, sondern sie waren vielmehr weitgehend vorherbestimmt durch Beruf, Wohnort, soziales Milieu und religiöses Engagement. Der demokratische Moment, von dem Crouch spricht, war hierzulande, jedenfalls in Österreich, gekennzeichnet durch eine große Koalition, die das Land mit Mehrheiten von nahezu 90% de facto unabwählbar regierte und von einer Sozialpartnerschaft, die jede relevante politische Entscheidung aushandelte, und zwar ohne nennenswerte demokratische Legitimation. Jetzt könnte man sagen, Österreich war ein Sonderfall. Und das war es mit seinem extrem kooperatistischen politischen System ganz sicher und mit dieser de facto pragmatisierten großen Koalition. Aber hatten andere westliche Nationen ihren demokratischen Moment in den späten 1940er und 50er Jahren? Fragezeichen. Die USA der Eisenhower-McCarthy-Ära, das postfeudalistische Deutschland Adenauers, das Frankreich von de Gaulle, Italien mit einem völlig paralysierten politischen System, von Spanien oder Portugal wollen wir gar nicht reden, das wäre schon ziemlich zynisch, das als demokratischen Moment zu bezeichnen. Wenn es in den 1950er Jahren irgendwo eine demokratische Blütezeit gegeben hat, dann war das jedenfalls die Ausnahme und nicht die Regel. Und auch die international hohen Wahlbeteiligungen waren wohl eher die Folge gesetzlicher Wahlverpflichtungen und einer etatistischen politischen Kultur als einer gesellschaftlich weit verbreiteten Partizipation. Ähnliches gilt für Medien und Journalismus. Ich halte die These, die mediale Politikvermittlung der 50er Jahre wäre qualitativ besser und partizipatorisch anschlussfähiger gewesen als heute, für zumindest sehr gewagt. Zur praktischen Anschauung kann ich Ihnen zum Beispiel empfehlen, eine ganz ausgezeichnete Biografie des legendären Politikchefs der New York Times, Scottie Reston. Etablierter politischer Journalismus war damals im Wesentlichen nichts anderes als eine Art publizistische Verlängerung der Regierungsbank, und die wichtigsten Kommentatoren gehörten in den allermeisten Ländern zu einer Art erweitertem Kabinett. Von kritischer Kontrolle der politischen Akteure war damals wenig Rede. Dafür blühten, mehr in Europa als in den USA, Parteizeitungen und Ideologiejournalismus. Es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen schleierhaft, wie ein Sozialwissenschaftler seine Grundthese, die Crouch da vertritt, auf einem derart wackeligen empirischen Fundament aufbauen kann. Jene Zeit, die Crouch als diesen demokratischen Moment bezeichnet, an dem er dann den Verfall Richtung Postdemokratie misst, könnte meiner Meinung nach als Referenzgröße kaum ungeeigneter sein. Tatsächlich waren die 50er Jahre, wenn Sie mir die grobe Generalisierung erlauben, eine Ära patriarchalischer, hierarchischer, elitärer Honoration und Arkanpolitik. Spitzenpolitik und Regierungshandel waren eine Angelegenheit älterer weißer Männer und intransparenter parademokratischer Parteiapparate. Nahezu alles, was seither kam, so bedenklich auch vieles ist, wie ich gleich ein bisschen näher ausführen werde, war im Vergleich dazu ein Fortschritt Richtung mehr Demokratie, würde ich meinen. Geht mir mit Grouchs Argumenten zumindest ein bisschen leichter, hätte er als Vergleichsmaß wenigstens die Jahre post 1968 gewählt. Die 1970er und frühen 80er Jahre waren in den meisten westlichen Ländern tatsächlich eine Zeit demokratischen und partizipatorischen Aufbruchs in der Studenten-, Frauen-, Friedens- und Umweltbewegung. Und diese Öffnung kam auch von oben, etwa in Deutschland, wo Willy Brandt mehr Demokratiewagen versprochen hat, oder in Österreich, wo Bruno Kreisky alle Lebensbereiche mit Demokratie durchfluten wollte, wie dieser schöne Slogan hieß. Aber die entscheidende Frage für unsere Diskussion ist ja ohnehin nicht, wann war es wirklich besser, sondern wie ist es heute? Für mein Thema konkret, wie sehr entspricht der Zustand des politisch-medialen Systems einer möglichen Idealvorstellung von partizipatorischer Demokratie? Und wo liegen die möglichen Defizite? Das kann ich natürlich nur mit ein paar Schlaglichtern beleuchten, aber wir werden das ja im Laufe des Nachmittags noch ein bisschen näher diskutieren. Wenn wir mal die These akzeptieren, dass die allermeisten Menschen moderne Politik, jedenfalls jenseits der kommunalen Ebene, vor allem medial vermittelt erleben, dann wird es zu einer entscheidenden Frage, ob die Medien tatsächlich ein anschlussfähiges Bild der politischen Verhältnisse bieten. Anschlussfähig in dem Sinn, dass die Bürger die nötigen Informationen bekommen, um qualifiziert am politischen Diskurs teilzunehmen. Das kann sich dann im Mindestmaß mit einer qualifizierten Wahlentscheidung ausdrücken oder auch mit der bewussten Entscheidung zur Stimmenthaltung oder nicht zur Wahl zu gehen. Oder es kann auch der Anstoß zu weitergehendem politischen Engagement sein. Und da zeigt sich jetzt tatsächlich eine Vielzahl von Problemen. Erstens, moderne Politik ist außerordentlich komplex, und zwar sowohl inhaltlich als auch im Verfahren. Also wenn selbst ein Berufspolitiker sagt, dass er sich mit der EU manchmal schwer tut, wie geht es dann erst einem Laien, der nicht den ganzen Tag mit Politik verbringt, sondern in seinem Geschäft steht oder in der Anwaltskanzlei oder wo immer. Selbst Berufspolitiker sind von einer Vielzahl der Entscheidungen, die sie mitbestimmen sollen, überfordert. Ein durchschnittlicher Parlamentarier kennt den Großteil der Gesetze, die er mitbeschließt, kaum, sondern muss sich da auf die jeweiligen Bereichssprecher der Fraktionen verlassen und auf die Mitarbeiter der Parlamentsclubs. Politik ist ein Spezialistenberuf geworden, der Laien ähnlich schwer zu vermitteln ist wie andere Fachgebiete. Dazu kommt noch, dass das politische und mediale System ohnehin, wie gerade in den letzten Jahren vielfach beschrieben wurde, nach grundsätzlich verschiedenen Prozesslogiken funktionieren. Ulrich Sacinelli oder Thomas Mayer haben darüber spannende Bücher geschrieben. Zweiter Punkt. Die Ebene, auf der politische Entscheidungen getroffen werden und jene Ebene, auf der darüber informiert wird, fallen auseinander, und zwar tendenziell immer mehr. Ein wesentlicher Teil relevanter Politikverhandlungen findet heute auf EU-Ebene oder in globalisierten Wirtschafts- oder Politikgremien statt. Nach wie vor gibt es zu wenige befriedigend organisierte und vor allem demokratisch legitimierte supranationale Institutionen, aber immerhin es gibt sie, von der EU zur UNO, Weltbank, WTO und so weiter. Aber alle relevanten Medien agieren auf nationaler oder gar auf regionaler Basis. Es gibt kein europäisches oder globales Massenmedium. Lediglich ganz wenige Elite-Publikationen wie die International Herald Tribune oder der Economist oder die Financial Times oder CNN. Das ist natürlich in erster Linie auf das Fehlen einer gemeinsamen Sprache zurückzuführen, führt aber zu wesentlichen demokratiepolitischen Problemen. Ernstzunehmende europäische Wahlen zum Beispiel, etwa für eine EU-Kommission oder einen EU-Präsidenten, sind kaum vorstellbar, denn die Sprachbarrieren verhindern massenattraktive europaweite Wahlbewegungen. Aber auch die Information über das politische System Europas oder über einflussreiche politische Akteure wie die WTO bleibt äußerst lückenhaft, weil den Bürgern die affektive Anbindung fehlt. In der Sprache von uns Fernsehmachern sagt man zum Beispiel, EU-Berichterstattung ist ein Quotenkiller. Da schaut niemand zu. Das ist schwer zu illustrieren. Was für Bilder sehen Sie? Sehen graue Männer, die aus grauen Autos steigen und in graue Häuser gehen und dort dann meistens über graue Themen reden, mit viel Papier, und das lässt sich schwer bebildern. Eine innovative Zeitung in den USA hat für derartige Themen einmal eine eigene Rubrik eingeführt unter dem Rubriktitel Boring but Important, was eine hübsche Idee ist, aber letztlich auch nicht weiterhilft. Und es wird wohl auch auf absehbare Zeit keine europäische und erst recht keine globale Öffentlichkeit geben. Dritter Punkt, die gnadenlose Kommerzialisierung des Mediensystems. Die Mehrzahl der relevanten Medien steht heute im Eigentum primär profitorientierter Konzerne. Nicht publizistisch motivierte Verleger, wie vielleicht noch tatsächlich vor 30, 40 Jahren, egal in welche Richtung motiviert, ob es Axel Springer oder Rudolf Augstein oder in Österreich Oskar Bronner oder andere. Also nicht publizistisch motivierte Verleger geben heute Zeitungen und Zeitschriften heraus, sondern Kapitalgesellschaften, deren wichtigste Kriterien die Umsatzrendite und der Return on Investment sind. Zum Beispiel nicht, dass die deutsche Sat.1 ProSieben-Gruppe wahnsinnig viel zur Aufklärung beigetragen hätte, aber dass die dort ohnehin kaum vorhandenen Informationsprogramme jetzt im Sommer nochmal gekürzt wurden, weil die Umsatzrendite von 22% nicht ausreicht, sondern auf 30% gesteigert werden muss, ist ein treffendes Beispiel. Öffentlich-rechtliche Medien, die einer ganz anderen Logik gehorchen und deren oberstes Ziel Public Service lautet, müssen mit diesen kommerziellen Sendern um Zuschauer konkurrieren. Aufgrund der Liberalisierung und Digitalisierung im elektronischen Medienbereich verfügt ein österreichischer Haushalt mit Kabel- oder Satellitenanschluss, und das sind schon über 90%, heute über durchschnittlich 59 Fernsehkanäle. Satellitenhaushalte haben noch viel mehr, also bis zu 200-300. Und diese konkurrieren um die Aufmerksamkeit des Publikums mit Radio, Tageszeitung, Magazinen, dem Internet, aber auch mit DVDs, Computerspielen oder der Musik aus dem iPod. Vierter Punkt, dieser Wettbewerb um Aufmerksamkeit hat die mediale Politikdarstellung grundlegend verändert. Nach wie vor nennen in praktisch allen westlichen Ländern 2/3 der Bevölkerung bis zu 3/4 Fernsehen als ihre wichtigste Informationsquelle über Politik. Die Politikberichterstattung im Fernsehen konkurriert heute jedoch mit Dutzenden gleichzeitig laufenden Talkshows, Actionfilmen, Comedy-Serien, Quizshows, Liebesfilmen, alle nur einen Druckknopf auf der Fernbedienung entfernt. Um hier bestehen zu können, muss die politische Berichterstattung also ähnlich attraktiv oder jedenfalls ähnlich wenig langweilig werden wie die vielen Unterhaltungsprogramme mit entsprechenden Konsequenzen für Themenauswahl, Aufbereitung und Dramaturgie. Eine Konsequenz davon ist die zunehmende Personalisierung von Politik, jedenfalls der Politikdarstellung in den Medien. An sich ist sozusagen ein bisschen eine strittige Frage, ob Politik tatsächlich personalisiert wird in den Wählermotiven. Darüber wird Frau Baringhaus noch sprechen. Es lässt sich aber jedenfalls für die mediale Berichterstattung über Politik ganz eindeutig nachweisen. Die wird immer personalisierter, weil das gleich mehrere Funktionen erfüllt. Im Fernsehen, aber auch in den Printmedien macht sie politische Vorgänge leichter darstellbar. Nicht umsonst hat schon in den, also vor rund 60 Jahren im Spiegelstatut des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, lautet der erste Satz: Nichts interessiert den Menschen so sehr wie der Mensch. Und die Grundregel für alle Spiegelredakteure und alle Spiegelgeschichten ist, dass jede Geschichte rund um ein oder mehrere handelnde Personen erzählt werden muss. Für das Fernsehen ist Personalisierung eine dramaturgische Notwendigkeit. Seine narrativen Muster erfordern Personen als Hauptdarsteller von Geschichten über Politik. Für die Zuschauer hat die Personalisierung natürlich auch eine ganz zentrale Funktion. Sie reduziert Komplexität. Eine weitere Konsequenz aus diesem Ringen um Aufmerksamkeit und diesem Wettbewerb um Aufmerksamkeit der Zuschauer ist die zunehmende Entertainisierung von Politik. Sie wird immer mehr nach dem Zitat Spaßregister spätmoderner Erlebnissucher ausgerichtet, schreibt etwa Sigrid Baringhaus über die Kampagnen von NGOs wie Greenpeace und Ähnlichem. Das Publikum verlange nach Unterhaltungs- und Erlebniswert, auch in der Politik. Und für diese Vermischung aus Politik und Entertainment wurde ja mittlerweile der hübsche Begriff Polytainment geprägt. Fünfter Punkt. Diese Medienlogik hat auch weitreichende Konsequenzen für das politische System. Thomas Mayer spricht von einer Selbstmediatisierung, Fritz Blasser hier in Innsbruck an der Uni von redaktionellem Politikverständnis. Beides bezeichnet eine Anpassung politischer Prozesse an die Produktionslogik der Medien. So ist massenmediale Darstellungskompetenz zu einem zentralen Auswahlkriterium für politische Akteure geworden und Politik wird zunehmend strategisch inszeniert. Weiß kaum jemand besser als der Jakob Wolf, der das ein paar Jahre lang für den hiesigen Landeshauptmann versucht hat. Hochprofessionelle Beraterstäbe betreiben gezieltes Themen- und Personalmanagement, um die Handlungsautonomie der Medien in Themenauswahl und dramaturgischer Aufbereitung zu unterlaufen. Die publizistischen Akteure wehren sich dagegen, gegen diese Instrumentalisierung durch ein Ausweichen auf Metathemen. Die politische Inszenierung wird dann wieder problematisiert, der strategische Prozess durchleuchtet, Motive und Interessen der politischen Akteure werden thematisiert. Die Selbstdarstellung der politischen Akteure wird beschränkt. Lässt sich ganz eindrucksvoll nachweisen im amerikanischen Fernsehen, wo das durchschnittliche Soundbite, also der Originalton eines Politikers im Fernsehen von 42 Sekunden im Wahlkampf 1968 auf 7,8 Sekunden im Wahlkampf 2000 geschrumpft ist. Also der durchschnittliche Originalton eines Politikers dauert nicht mal mehr 8 Sekunden. Das ist jetzt im Englischen ein bisschen leichter, weil die Sprache ja etwas knapper ist. Aber in Österreich ist der durchschnittliche Originalton eines Politikers mittlerweile bei gerade noch 15 Sekunden angelangt. Das Ganze, könnte man sagen, führt zu einer Art Rüstungswettlauf um die Vorherrschaft im politisch-medialen Komplex. Die einen rüsten ihre PR-Stäbe auf, die anderen versuchen, dieses beständige Inszenierungsbombardement zu unterlaufen. Und beide Seiten leben dabei ständig im Gefühl, vom anderen überholt zu werden. Sechster und ich glaube vorletzter Punkt, das politische Personal leidet an einer fundamentalen Vertrauenskrise. Die an sich gesunde Skepsis der Journalisten gegenüber den politischen Inszenierungsangeboten schlägt mitunter ja auch in einen gewissen Zynismus um. Der britische Fernsehjournalist Jeremy Paxman, der mit seinem sehr konfrontativen Interviewstil berühmt geworden ist, hat diese Grundhaltung gegenüber Politikern einmal mit dem Satz beschrieben, Zitat, ich frage mich einfach ständig, warum mich dieser lügende Bastard jetzt wieder anlügt. Joseph Capella und Kathleen Hall Jameson sprechen von einer Spirale des Zynismus, so haben sie in den 90er Jahren eines ihrer Bücher betitelt. Die Konsequenz aus überinszenierter Politik und alles grundsätzlich in Frage stellender Berichterstattung und natürlich auch aus dem realen Fehlverhalten politischer Akteure ist eine beispiellose Image- und Vertrauenskrise etablierter Politik. Das trifft politische Institutionen wie Parteien, Regierungen oder in Österreich ganz besonders EU-Gremien, aber vor allem auch die agierenden Politiker. Also es ist primär eine Imagekrise der Politiker und weniger noch der politischen Institutionen. In einer alljährlich durchgeführten internationalen Umfrage über das Vertrauen, das Bürger in verschiedene Berufsgruppen haben, landen Politiker seit Jahren regelmäßig und in ganz Europa weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. In Österreich vertrauten ihnen zuletzt, die Umfrage ist, glaube ich, im September das letzte Mal erschienen, zuletzt nur mehr 8%, europaweit 7%. Nur zum Vergleich, an der Spitze liegen in fast allen Ländern Berufe wie Feuerwehrleute. Österreich 100,0% vertrauen ihnen, auch sonst überall über 90%, dann Apotheker, Krankenschwestern und Ähnliches. Und ganz hinten landen dann immer so Berufe wie Finanzberater und Autoverkäufer. In Österreich auf dem vorletzten Platz bei der letzten Umfrage Fußballer. Also seit gestern vielleicht ein bisschen besser, aber... immerhin in der letzten Umfrage 13% Fußballer, nur 8% Politiker. Diese Vertrauens- und Imagekrise etablierter Politik erhöht die Chancen atypischer politischer Akteure für zumindest temporären Erfolg. Beispiele wären in den USA der Wrestling-Champion Jesse Ventura oder Arnold Schwarzenegger oder derzeit der Fernsehstar Fred Thompson, der für die Republikaner in die Vorwahlen für das Präsidentenamt gegangen ist. Pim Fortuyn in den Niederlanden, Silvio Berlusconi in Italien oder Thaksin Shinawat in Thailand. Vor allem aber erhöht es die Wahlchancen von populistischen Parteien und Ressentimentpolitik. Ein ganz, ganz aktuelles Beispiel und sicher wieder am nächsten Wochenende zu beobachten, Blocher und die SVP in der Schweiz. Gerade in einer überkomplexen politischen Wirklichkeit, in der Vertrauen in politische Institutionen und Akteure eine strukturelle Notwendigkeit wäre, wie Günter Bentele sagt, ist dieser Confidence Gap ein nicht zu unterschätzendes Problem. Siebter und letzter Punkt, die zunehmende Fragmentierung der öffentlichen Arena in eine Multikanalöffentlichkeit bedroht die Respublika. Deliberative und partizipatorische Demokratie benötigen einen gewissen gemeinsamen Informationsstand über den Zustand des Gemeinwesens und außerdem die Bereitschaft der Bürger, sich auch mit widerstreitenden Argumenten auseinanderzusetzen. Das wird durch den Boom neuer Ideologiemedien, wie ich es nennen würde, wie Fox TV zum Beispiel in den USA oder dieser zahllosen Meinungsblogs im Internet, nicht begünstigt. Wenn jeder nur mehr das liest oder hört, was er ohnehin schon denkt, dann befördert das keinen gehaltvollen Diskurs über allgemein verbindliche Regeln oder Entscheidungen. Manche setzen hier Hoffnungen in das Internet, vor allem in seine Möglichkeiten zur Interaktion. Ich würde hier vor allzu viel Optimismus warnen. Die neuen Medien senken zwar tatsächlich die Zugangsschwelle zur Politik, praktisch alle Inhalte sind hier rasch und unkompliziert verfügbar und die Nutzer können auch mit politischen Akteuren direkt als auch untereinander kommunizieren. Aber auch das ist, was Politik betrifft, ein extremes Minderheitenprogramm. Wie viele Menschen kennen Sie tatsächlich, die sich ein Parteiprogramm downloaden, wenn sie nicht eine Seminararbeit schreiben müssen darüber? Und jene Seiten, auf denen Internetnutzer wirklich viel Zeit verbringen, sind ganz andere. YouTube, MySpace, Facebook, AOL und ähnliche. Politische Partizipation findet dort nur sehr begrenzt statt. Das alles klingt jetzt nach einem ziemlich pessimistischen Befund. Und trotzdem möchte ich nicht in den allgemeinen Kulturpessimismus einstimmen, der ja meines Erachtens auch dem Konzept der Postdemokratie zugrunde liegt. Ich weigere mich tatsächlich zu glauben, dass früher alles besser war. Ganz im Gegenteil, ich möchte sogar so weit gehen und behaupten, es gab noch nie so viele Angebote für gehaltvollen politischen Diskurs wie in der Gegenwart. Gehen Sie einfach mal in einen gut sortierten Zeitschriftenladen oder in eine Buchhandlung. Allein auf Deutsch erscheinen jährlich rund 13.000 sozialwissenschaftliche Sachbücher. Die vielen politischen Magazine allein im deutschen Sprachraum, von Konkret bis Cicero, vom Spiegel bis Transit, von Datum in Österreich bis zur Zeit, können Sie gar nicht lesen. Und ich würde meinen, dass auch die allermeisten Qualitätstageszeitungen von der FAZ über die Süddeutsche, die NZZ bis hin zur Standard oder Presse in Österreich heute besser sind, als sie vor 10 oder 20 oder gar vor 50 Jahren waren. Und dazu können Sie bei Interesse im Internet auch noch quasi live, in dem Moment, wo Sie erscheinen, die New York Times oder Le Monde lesen, die New York Review of Books oder die India Times, was immer Sie interessiert. Selbst das Fernsehen ist heute, bitte lachen Sie mich jetzt nicht aus, klüger als früher. Eher nicht RTL4 oder der Home Shopping Channel, aber auf Arte, Dreisat oder Phoenix sehen Sie exzellente Dokumentationen, Reportagen und Diskussionen in einer Fülle, wie es sie nie gab. Und falls Sie den Medien und der Medienindustrie und ihren Selektions- und Präsentationslogiken nicht vertrauen, haben sie heute mehr denn je die Möglichkeit, direkt zur Quelle zu gehen. Jede namhafte Partei, jede NGO, jeder relevante Politiker präsentieren sich heute, wie gesagt, schon ausführlichst im Internet. Das Problem für den politisch interessierten Bürger ist jedenfalls nicht ein Mangel an gehaltvoller Information. Das zentrale Attribut ist da aber auch schon gefallen. Es lautet politisch interessiert. Das Angebot ist da, aber es muss auch genützt werden. Und hier kann man meiner Meinung nach die Bürger nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Die Voraussetzungen für entsprechendes Interesse und Engagement waren jedenfalls noch nie so gut wie heute. Noch nie hatten Menschen in Industrieländern so viel Freizeit. Noch nie waren sie vergleichsweise derart gebildet. Und noch nie war der Zugang zur Information derart leicht. Und tatsächlich zeigen die meisten empirischen Studien, dass in demokratischen Ländern sowohl das Wissen über Politik als auch das Interesse daran tendenziell eher steigen und nicht sinken. Ganz im Gegenteil zur pessimistischen Diagnose von Colin Crouch. So hatten in Österreich Mitte der 1970er Jahre nur 20% der befragten Bürger das Gefühl, politische Vorgänge und Probleme angemessen verstehen zu können. 25 Jahre später, Mitte der 90er Jahre, waren es bereits doppelt so viele. Eine ganz ähnliche Steigerung wurde auch in Deutschland gemessen, von 21% auf 45%. Das ist immer noch weniger als die Hälfte der Bevölkerung, aber es spricht jedenfalls nicht für einen Niedergang. Auch das subjektive Interesse an Politik steigt tendenziell, jedenfalls laut Umfragen, in den USA von Anfang der 80er auf Ende der 90er Jahre von 78% auf 87%. Norwegen 86% auf 93%, Westdeutschland 84% auf 94%, Österreich gar von 73% auf 88%. Das einzige Land, in dem es in diesem Zeitraum etwas zurückgegangen ist, ist in Spanien. Und ich besitze darüber keine empirischen Daten, aber ich würde einfach mal behaupten, dass es noch nie eine derart große Anzahl von aktiven NGOs gegeben hat, für und gegen alles Mögliche. In einer ganz aktuellen Umfrage, die in der Zeit vor 3 Wochen publiziert wurde, sagen 29% der befragten Deutschen zwischen 14 und 29, also Jugendliche zwischen 14 und 29, sie könnten sich vorstellen, selbst aktiv in die Politik zu gehen. Immerhin ein Drittel wird nicht annähernd ein so großer Prozentsatz tun, aber das ist kein geringer Anteil und vor allem, und das ist ganz spannend, dieser Prozentsatz ist höher als in allen anderen befragten Altersgruppen. Ist also politische Partizipation tatsächlich zurückgegangen, noch dazu in einem besorgniserregenden Ausmaß, und das ist ja eine der Grundthesen von Colin Crouch, da hätte ich meine Zweifel. Ein entscheidendes Problem sehe ich allerdings in einem letzten Punkt. Was kann politisches Engagement, selbst wenn es das gibt, tatsächlich bewirken? In den meisten westlichen Demokratien zeigt sich in Umfragen, dass nur eine kleine Minderheit der Bürger der Meinung ist, Politiker würden sich um die Anliegen der Bevölkerung kümmern, am ehesten noch auf der Ebene der Kommunal- und Regionalpolitik, je weiter nach oben, umso weniger. In den USA bejahen das nur 33%. Politiker kümmern sich um die Anliegen der Bürger. In Österreich 22% und in Deutschland gar nur 15%. Eine große Mehrheit glaubt in allen drei Ländern, Politiker wären nur an den Stimmen der Wähler interessiert, aber nicht an ihren Ansichten. Dieses Gefühl der mangelnden Responsivität etablierter Politik, und das in einer Zeit, in der man Politikern ja auch vorwirft, nur mehr nach Umfrageergebnissen zu agieren, das ist tatsächlich alarmierend. Aber selbst wenn diese Responsivität größer wäre, der entscheidende Punkt ist meiner Meinung nach jener, den ich schon ganz zu Beginn angesprochen habe. Nämlich, wir leben in einer zunehmend globalisierten, maßgeblich ökonomisch determinierten System, und gleichzeitig aber in nationalstaatlich verfassten politischen und medialen Strukturen. Und diese mangelnde Deckungsgleichheit der Entscheidungsebenen, man könnte auch sagen, die unterschiedliche Reichweite von Polity, Policy und Politics, schafft tatsächlich ein demokratisches Problem. Kann ich durch politische Partizipation auf nationaler Ebene überhaupt noch relevante Entscheidungen mit beeinflussen? Und sind jene Akteure, die die relevanten Entscheidungen treffen, ausreichend demokratisch legitimiert? Die Antwort auf diese Fragen fällt meiner Meinung nach ziemlich ernüchternd aus, und das wäre dann doch ein zentraler Punkt, an dem ich mich mit Colin Crouch treffen würde. Dankeschön.